Die Woche der Wertschätzung, meine Damen und Herren, sie neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. Das Christkind steht sozusagen schon mit scharrenden Füßen vor der Tür und wir werden uns zum Abschluss dieser Woche der Indie-Wertschätzung eines Spiels widmen, bei dem ich sehr egoistisch vorgegangen bin, denn ich habe mir gesagt, wenn wir schon so eine Woche der Indie-Wertschätzung machen, dann kommt auch auf den Tisch mindestens ein Indie-Spiel von meinem persönlichen Pile of Shame. Das heißt, das Spiel ist schon knapp über ein Jahr alt, aber ich wollte es die ganze Zeit schon spielen. Jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Die Rede ist von The Beginner's Guide, einem Spiel von Davey Reedon. Das ist einer der Co-Autoren von The Stanley Parable. Zum Thema Stanley Parable kommen wir vielleicht später auch noch ganz kurz. Aber bevor wir dazu loslegen, sage ich natürlich Hallo André. Und heute haben wir eine besondere Wertschätzung. Ich nehme es mal ganz kurz vorweg. Nämlich, ich habe André gebeten, es auch mal zu spielen, damit wir so zum Abschluss, kurz bevor es in die Weihnachtsferien geht, auch noch eine gemeinschaftliche Wertschätzung zum ersten Mal machen können. André, wie siehst du das? Das wird super, oder?
Im Zeichen der weihnachtlichen Harmonie finde ich das eine hervorragende Idee. Und Fun Fact, als Jochen vorgeschlagen hat, The Beginner's Guide zu machen, der wollte noch was anderes machen, was auch ein bisschen älter war. Und dann habe ich gesagt, boah, nimm wenigstens irgendwas, das aktueller ist, wenigstens ein aktuelles. Und dann hatte ich ihm Orville vorgeschlagen, was er dann glücklicherweise gemacht hat, zu meiner Freude. Nur damit er 2 Tage später ankam und sagte, Moment mal, du sagst mir, ich soll was Aktuelles machen und dein Scheiß Lisa ist aus 2014.
Ja, genau. Das ist sehr schön, dass du es ansprichst, sonst hätte ich das im Laufe dieser Wertschätzung auch nochmal ganz kurz angesprochen. Also mich anmeckern, weil ich ein Spiel, das andere, was ich übrigens machen wollte, war Stardew Valley. Also jeder, der jetzt sagt, oh, warum haben wir keine Stardew Valley Wertschätzung, kann sich bei Kollege Peschke bedanken. Er hat gesagt, such dir eins davon aus. Und dann habe ich mir gedacht, na, Beginner's Guide wollte ich halt die ganze Zeit schon spielen, weil ich das Stanley Parable sehr großartig finde. Aber bevor wir zu Stanley Parable tatsächlich kommen, reden wir kurz über The Beginner's Guide. Das ist, wie ich schon gesagt habe, ein Spiel von Davey Reedon, dem Co-Autor von Stanley Parable. Und es ist ein Spiel, das geht 90 Minuten. Plus, minus 10 oder 20, je nachdem, wie schnell man durchkommt. Aber viel länger als 90 Minuten ist es nicht. Es hat, Entschuldigung, es hat einen Kaufpreis von 8,99 Euro im normalen Steam. Ich nehme an, wenn die Folge jetzt erscheint, wird der Weihnachts-Steam-Sale gestartet sein, dann dürfte es dort, würde ich annehmen, für die Hälfte im Laufe dieses Steam-Sales zu haben sein. Und vielleicht steigen wir so einfach mal ein, ganz anders wie sonst. Und ich frage dich am Anfang, wenn man das Spiel jetzt für die Hälfte kriegt, also ich sag mal für 5 Euro, André, was würdest du sagen, kaufen?
Ja. Ehrlich gesagt, ja. Und ich würde auch vor allem dazu raten, vielleicht jetzt eine Pause einzulegen, kaufen, spielen und dann die Wertschätzung weiterhören. Weil wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen und da, ich weiß nicht, ob wir uns einig waren, aber ich habe gesagt, ich hatte das Gefühl, du hast nicht widersprochen, dass das vielleicht ein Spiel ist, dem man sich am besten wirklich ganz nackt und unbelastet nähern sollte. Ich habe das Gefühl, dass man dann das Maximum rausziehen kann. Aber kleine Warnung, wer Stanley Parable kennt, es ist eine ganz andere Art von Spiel. Es ist nicht so humorig, wenn überhaupt.
Richtig. Also ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, worum es bei The Beginner's Guide geht und wie The Beginner's Guide funktioniert, ohne in irgendeiner Form zu entzaubern. Ich benutze bewusst nicht den Begriff spoilern, weil es gibt eigentlich keine Handlung, die man spoilern kann. Aber man kann sich die Erfahrung so ein bisschen entzaubern, indem man vielleicht tatsächlich zu viel weiß, beziehungsweise diese naive Herangehensweise, vollkommen unvorbelastet, die ist tatsächlich, da bin ich mit dir sehr d'accord, ist sehr hilfreich in der Rezeption des Spiels und in der Wirkung des Spiels. Wobei ich jetzt nicht glaube, also wer jetzt tatsächlich gerade mit dem Finger über dem Stopp-Button kreist, wir werden nichts komplett wegspoilern. Und ich glaube, man kann das Spiel auch sehr genießen, wenn man das bisschen weiß, was wir jetzt sagen werden. Es geht in The Beginner's Guide, man kann es verstehen wie den klassischen Walking Simulator. Und zwar sogar den Walking Simulator par excellence, weil es steckt keinerlei Gameplay drin. Es gibt in dem ganzen Spiel ein Puzzle, also ein Rätsel. Das spielt eine sehr zentrale Rolle in der Erzählung. Es ist aber ein 0815-Rätsel. Also das dauert nicht länger als ich sag jetzt mal 20 Sekunden oder 10 Sekunden, bis man auf die Lösung gekommen ist, wenn man jemals in seinem Leben schon ein Spiel gespielt hat, das ein Puzzle beinhaltet hat. Und in der prinzipiell geht es bei The Stanley Parable darum, dass Davey Reedon, der Spieleentwickler oder der Macher des Spiels, als Erzähler auftritt und über Spiele, die sein Freund Coda gemacht habe, also über einzelne Level, die der Freund gemacht hat oder über ganze experimentelle Spiele, die er entwickelt hat, den Versuch startet, sich der künstlerischen Natur und der künstlerischen Aussage seines Freundes zu nähern und die zu erschließen und so ein bisschen herauszufinden, was diese Spiele seines Freundes, die auf einer sehr, sehr kurzen und sehr, sehr experimentellen Art funktionieren, was die ausmacht. Es gibt im ganzen Spiel, schätzungsweise, ich habe es jetzt nicht gezählt, 15 verschiedene Spiele, die man spielt, aber die beschränken sich wirklich auf, man läuft eigentlich von Punkt A nach Punkt B. Es ist sozusagen so eine Tour durch ein Werk eines anderen Künstlers. Und an der Stelle muss man dann vielleicht dazu sagen, dass das ist jetzt nur das Oberflächliche. Was tatsächlich dahinter steckt, ist was, was man wirklich selber rausfinden sollte. Habe ich das halbwegs verständlich gesagt? Es ist wirklich schwer, sich The Beginner's Guide auf der Ebene zu nähern.
Ja, also wenn man so will, ist es eine Sammlung von Walking Simulator Minispielen. Alle mehr oder minder mit einem kleinen Hook versehen und durch den Off-Erzähler Davey Reedon in einen Kontext einer Erzählung gesetzt, bei der man zunächst zumindest glaubt, man lerne dadurch eben den Macher, den Künstler hinter diesen Werken kennen, und das Ganze entwickelt sich dann aber hinterher nochmal auf eine ganz andere Ebene. Und diese Fragmente, das sind nicht wirkliche Spiele, es sind so Fragmente, die man spielt, die repräsentieren jeweils auch einen Schritt im Entwicklungsprozess dieses Spieleentwicklers. Und dadurch entsteht dann, finde ich zumindest, auch eine Erzählung darüber, wie Spieleentwicklung funktioniert und was wichtig ist bei Spieleentwicklung, welche Einsichten, welche Philosophien, welche Möglichkeiten sich zu entfalten bei Spieleentwicklung eine Rolle spielen. All solche Sachen, die sind da thematisch immer so ein bisschen repräsentiert in diesem jeweiligen Fragment, das man gerade spielt. Alleine das ist ganz interessant, auch so ein bisschen mit Blick auf den Titel Beginner's Guide. Also man kann das auch, ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, dass das Spiel sich auf Spieleentwicklung so ein bisschen bezieht, also so eine Handreichung sei für den angehenden Spieleentwickler auch, um halt so bestimmte Dinge zu verstehen auf einem vielleicht emotionaleren Level, weil er das halt direkt vorgeführt und eingeordnet bekommt durch diesen Off-Erzähler. So ein On-Writing von Stephen King, nur eben in der Spieleentwickler-Ebene. Und man kann das zu einem gewissen Grad auch so sehen. Also auch so ist es interessant, aber es geht im Kern um was ganz anderes.
Ich weiß nicht, ob es im Kern tatsächlich um was anderes geht. Also du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, und wir sollten das jetzt nicht zu sehr vertiefen, also keine Angst, meine Damen und Herren, wir werden Ihnen hier jetzt nicht alles wegspoilern, aber ja, man kann The Beginner's Guide als ein Spiel übers Spielemachen sehen oder einen Walking Simulator übers Spielemachen. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, The Beginner's Guide ist ein Werk über das Erschaffen von Kunst. Das kann man abstrahieren auf jeden anderen. Also die Aussagen, die letztlich dahinter stecken, die wird wahrscheinlich ein Romanautor und ein Filmregisseur und ein Maler und ein Bildhauer, werden die auch unterschreiben, würde ich sagen. Oder zumindest sagen, dass das Themen aufgreift, die sie ebenfalls beschäftigen. Ich würde argumentieren, The Beginner's Guide ist ein Spiel, und dessen sollte man sich vorher bewusst sein. Also das ist keine Geschichte, die irgendwie einen Mystery-Plot erzählt oder eine total spannende Verschwörungsgeschichte oder sonst irgendwas. Es ist im Kern ein Spiel über das Erschaffen von Kunst.
Ja, absolut. Also ehrlich gesagt, das war so ein bisschen das, was ich meinte. Ich wusste nicht, wo wir die Grenze zum Spoiler ziehen. Die ist halt auch schwierig zu verorten. Es ist jetzt eine Interpretation unsererseits. Also es gibt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ging, es gibt viele Momente in dem Spiel, wo ich mich sogar sehr, sehr gut selber wiedererkenne.
Ja, natürlich. Also wer in seinem Leben schon mal irgendwas geschaffen hat, also es geht, ich würde immer noch argumentieren, es geht eigentlich um das Erschaffen von Kunst, aber ich glaube, man kann natürlich auch argumentieren, wann beginnt Kunst und was ist davor vielleicht nur Handwerk. Aber wenn man in seinem Leben schon mal irgendetwas kreativ geschaffen hat, und seien es vielleicht nur Podcasts oder Artikel oder vielleicht im stillen Kämmerlein an dem Roman geschrieben hat, den man danach nie jemandem gezeigt hat und der immer noch irgendwo auf der Festplatte schlummert, oder 20 Kurzgeschichten oder was auch immer. Also wer in seinem Leben kreativ schon jemals was geschaffen hat, würde ich sagen, der findet sich in The Beginner's Guide sehr, sehr gut wieder und bekommt tatsächlich auch zumindest an den ein oder anderen Stellen so diesen warmen, fuzzy, och, ist das schön Moment. So ein bisschen zumindest. Oder so zumindest so ein bisschen, da versteht mich jemand, diesen Moment.
Ja, das zum einen. Und zum anderen fand ich zum Beispiel, gibt es Momente, wo du wieder erinnert oder auf etwas gestoßen wirst oder sowas. Also es geht zum Beispiel an einer Stelle im Spiel um die Bedeutung von externer Wertschätzung. Also wie wichtig ist der Applaus für den Künstler? Wie wichtig ist es, was andere Leute von einem Werk halten? Und das ist zum Beispiel auch was. Also gerade so in der Frühzeit meiner Karriere fand ich externe Zustimmung unfassbar wichtig. Also ist auch heute, und bin ich ja immer noch jemand, der gerne so alle Kommentare liest, um zu sehen, was die Leute schreiben, wie sie das finden. Und wo, also keine Ahnung, so ganz abgestriffen habe ich es nicht, dass ich harsche Kritik oder sowas nicht irgendwo auch verletzend finde auf so einer Ebene, die mein Selbstbild ankratzt. Und das sind so Themen in dem Spiel, wo ich echt so ein bisschen immer da saß und nicht nur das Gefühl hatte, oh, da ist jemand, der hat das gleiche Problem und man fühlt sich verstanden, sondern wo man so ein bisschen auf einmal jetzt in dem Spiel so diese Immersionserfahrung hat, wo man so diesen alten Schmerz sogar noch mal ein bisschen spürt. Also da in der Hinsicht fand ich es teilweise wirklich, also da bin ich jetzt natürlich und vielleicht auch du natürlich spezielle Fälle sozusagen, aber da hat es sehr, sehr gut funktioniert für mich. Da habe ich echt gedacht, so, das war bemerkenswert.
Ja, wobei es bei uns ja ganz, ganz interessant ist auf der Ebene, dass wir ja gleichzeitig und dass wir so gleichzeitig an der Position sitzen oder an so einer Schnittstelle sitzen. Wir sind ja einerseits die das Werk von anderen beurteilen. Und dann sitzen wir aber auch an der Stelle, wo unser Werk, wenn man das so nennen wollen würde, das ist vielleicht zu hoch gestochener Begriff, aber das, was wir produzieren, wiederum von anderen gewertschätzt wird. Oder auch nicht gewertschätzt wird. Also wir sitzen ja jetzt im Vergleich zu dem klassischen Künstler, sitzen wir ja so ein bisschen zwischen den beiden Stühlen. Deswegen ist das so eine Perspektive, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist. Der eigentliche Künstler ist ja, also ich sage jetzt mal, der Spieleentwickler, der Musiker, der Filmemacher, der sitzt ja immer da und bekommt sein Werk sowohl von einem Publikum als auch von den Kritikern bewertet und fühlt sich dann bestimmt häufig von Menschen wie uns unverstanden, missverstanden oder total falsch ausgelegt oder was auch immer. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil wir selber kriegen es ja auch mit bei den Dingen, die wir machen, wie schnell man aus dem eigenen Gefühl denkt, man wird missverstanden, man wird fehlinterpretiert, da wird der Kontext nicht beachtet und. Also insofern können wir uns da, glaube ich, in die Rolle des Künstlers so ein bisschen auch reinversetzen, auch wenn wir natürlich immer die sind, die auch gerne mal im Spielekontext jetzt dem Künstler oder dem Spieleentwickler sagen, was wir scheiße finden.
Ja, aus der Perspektive ist es auch noch eigentlich die bitterste Ironie, eine Wertschätzung zu Beginner's Guide zu machen.
Ja, natürlich. Aber es ist halt nun mal unser Job.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich finde es ja auch, also in dem Falle durchaus ein das ist ein wirklich bemerkenswertes Spiel. Ich habe, als du gesagt hast, dass du das machen willst, habe ich, glaube ich, gleich gesagt so, ich hatte da nämlich mal reingespielt. Ich habe gesagt für eine Stunde, ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt nochmal gespielt habe, würde ich behaupten, es waren vielleicht doch eher 20 Minuten und hatte das dann relativ schnell erstmal wieder beiseite gelegt und habe seitdem immer im Kopf gehabt als etwas, das ich eher so ein bisschen fad fand und was ich eher so, keine Ahnung, hat mich nicht gepackt, ist relativ uninteressant, hat er vielleicht nach Stanley Parable schnell nochmal was machen müssen, weiß der Geier. Und das war eine völlige Fehleinschätzung und ich bin mir im Nachgang nicht mal mehr sicher, ob ich es deswegen beiseite gelegt habe oder ob ich das irgendwo mal so einfach so mal reingespielt, mal gucken, was es ist und dann keine Zeit gehabt und beiseite gelegt und dann über die Zeit gedacht, ich hätte mich damit tatsächlich schon mal ernsthaft beschäftigt und hätte es deswegen ad acta gelegt, weil es mir nicht gefallen hat. Also das ist also in gewisser Weise muss ich sagen, hat mir das mehr gegeben als Stanley Parable, obwohl das bestimmt das Spiel ist, das man universeller empfehlen kann.
Das stimmt. Also ich würde jetzt auch sagen, dass The Beginner's Guide, da muss man diese Affinität haben, wie wir sie gerade geschildert haben, zum künstlerischen Schaffen, um es jetzt im weitesten Sinne, oder zum kreativen Schaffen, um es im weitesten Sinne auszudrücken. Wenn man diese Affinität besitzt und so ein bisschen auch schon mal in der Situation war, wo man mit sich gehadert hat, ob das, was man da erschaffen hat, ob man das einer Öffentlichkeit präsentieren will, wie man mit Kritik an diesem Geschaffenen umgeht. Wenn man diese Affinität hat, weil man schon selber mal in der Position war oder vielleicht ständig in der Position ist, das wäre vielleicht der ein oder andere Hörer auch in einem entsprechenden Beruf drin, dann finde ich, kann man das nur empfehlen, weil es sehr, sehr viele Dinge, du hast vorher Kings on Writing angesprochen, was ich ein nettes Beispiel finde, auch wenn es wesentlich weniger in diese konkreten so macht man Spiele geht, aber es bringt sehr gut das Innenleben und die Seele des Künstlers und die Problematiken und die teilweise Verzweiflung, die so ein Kreativschaffender manchmal hat, das bringt es sehr schön zum Ausdruck. Das heißt, diese Affinität sollte man haben. Ich glaube, sonst kann man tatsächlich mit The Beginner's Guide wahrscheinlich nur sehr wenig anfangen, weil man auf der empathischen Ebene zu selten mitfühlen kann. Wenn man jetzt einfach nur sagt, man möchte einen clever gemachten 90 Minuten langen Walking Simulator, würde ich auch jederzeit sagen, dann spielt The Stanley Parable. Übrigens, interessanterweise, es gibt, wer noch beide noch nicht hat, es gibt auch bei Steam ein Paket bestehend aus Stanley Parable und The Beginner's Guide, das jetzt wahrscheinlich im Steam-Sale ebenfalls für wenig Geld zu haben ist. Und wer beide noch nicht kennt, der macht mit dem Paket aus The Beginner's Guide und Stanley Parable nun wirklich nichts falsch. Willst du kurz noch sagen, was The Stanley Parable ist? Ganz andere Baustelle, aber können wir an der Stelle auch mal empfehlen. Auch wenn es schon älter ist.
Ja, kommen wir noch mal zurück zu Beginner's Guide?
Können wir gerne tun. Ich meine, das ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen.
Nein, ich frage nur. Ja. Also ich habe noch Sachen, die ich über Beginner's Guide sagen möchte.
Wenn wir das und, möchten.
Wenn wir zu Stanley Parable jetzt gehen oder sowas, also machen wir es erst fertig oder kehren wir danach zurück, ist die Frage.
Ja, wie wir das jetzt wollen. Jetzt war ich schon mal kurz bei der Stanley Parable. Jetzt können wir da auch kurz, weil du es auch vorher schon mal kurz erwähnt hast und vorhin auch gesagt hast, du würdest das eher den Menschen empfehlen, die jetzt sagen, sie möchten eher eine universelle anwendbare Erzählung. Dann erklären wir schnell, was es ist. Erklär doch mal schnell, was das Stanley Parable ist in 3 Sätzen oder weniger.
Ja, Stanley Parable ist auch ein Walking Simulator, der einen Kommentar darüber abliefert, wie Spiele heutzutage entwickelt und konstruiert und strukturiert werden. Du spielst also Stanley, du bist in einem Büro und du wirst geleitet von einem externen Erzähler, der sozusagen den Willen des Spiels repräsentiert. Und dann kannst du aber in Form von Stanley aus diesem Willen ausbrechen, was dann verheerende Konsequenzen sozusagen hat, insbesondere verheerend komische Konsequenzen, weil der Erzähler all diese Dinge, die du so tust und das Unglück, das du dadurch anrichtest, kommentiert. Und das ist also erstens ist es auf dieser Metaebene, ist es eine sehr vergnügliche Analyse der Struktur von Spielen heutzutage. Und auf der anderen Ebene ist es halt einfach nur ein wirklich brillant humoriges Spiel.
Das stimmt. Um's ganz kurz, um jetzt so ein Beispiel kurz zu erklären, wie man sich das vorstellen kann, relativ am Anfang, auch da jetzt ohne große Spoiler, stehst du zum Beispiel vor 2 Türen und der Erzähler sagt dir, und Stanley ging durch die rechte Tür. Und dann gehst du zum Beispiel durch die linke, du kannst auch durch die rechte laufen, aber dann, ich stand natürlich, als ich das erste Mal gespielt habe davor und habe gedacht, nee, jetzt guck mal, was passiert, wenn ich durch die linke laufe. Und du läufst durch die linke, kommst du wieder an den Anfang zurück und der Erzähler sagt nochmal, und Stanley ging durch die rechte Tür und dann kannst du nochmal durch die linke zum Beispiel gehen und dann reagiert halt auch wieder der Erzähler zum Beispiel, indem er sowas sagt wie, na gut, dann ging halt Stanley durch die linke Tür. Wirst schon sehen, was du davon hast, so ungefähr auf dem Niveau. Also es ist der Dialog zwischen Spieler und Spiel. Um es so zu sagen. Das wäre, als könnte das Spiel reden. Und so zeichnet The Stanley Parable eine sehr clevere Parabel sozusagen, deswegen heißt es ja auch The Stanley Parable, auf das Wesen moderner Spiele, um es vielleicht so auszudrücken, die auch einmal oder vielleicht sogar zweimal durchspielen Spaß macht. Es ist aber, finde ich, ein ziemliches One-Trick-Pony. Also ich habe es sehr genossen. Ich habe dann auch ein zweites Mal durchgespielt und es gibt einige Stellen, an denen muss man wirklich, oder musste ich zumindest wirklich lauthals lachen, aber es ist jetzt so ein Spiel, was ich so als, es ist ein echt cleveres kleines Spielchen abgespeichert habe, aber ich glaube nicht, dass das die Sorte Spiel ist, die diese Emotionalität wecken kann, was jetzt ein Beginner's Guide machen kann, wenn man sich eben mit der Thematik identifizieren kann.
Genau. Und was ich bei ich habe eben vielleicht mal um diese Stille, da ist eine lange Stille, von der wird man hoffentlich hinter dem Podcast nichts mehr hören, aber Jochen als Kicher war gerade deswegen, weil hier eine lange Pause war und die kam daher, dass ich mit der Maus daneben geklickt habe. Wir stellen uns immer abwechselnd stumm, wenn der andere redet, um halt, wenn irgendwelche Störgeräusche hier im Umfeld entstehen, weil wir ja im Homeoffice arbeiten, kann das immer mal passieren, direkt auszuschließen. Und jetzt habe ich echt so wie ein Trottel dann immer so daneben geklickt.
Und dann, also aber, dann aber auch noch dieses schöne Genau. Ja. Das irgendwie kaschieren. Das war, also das Genau hat sich so vom Wort, also von der Tonalität angehört, wie ein, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ja, wird schon stimmen.
Ich glaube, das war einfach, ich stand noch unter Schock, weil ich dachte, jetzt klick doch auf das Ding, um Gottes Willen. Du willst Spiele rezensieren, du kannst dieses Symbol nicht anklicken.
Ja, also wenn du auch wirklich so blöd zum Klicken bist, mein Gott, du musst mehr betrinken.
Ja. Du bist unterhopft. Das wird es sein. Ja. Das ist die einzige logische Erklärung.
Aber ja, kommen wir zurück. Also die Emotionalität, also zumindest ging es mir so bei Stanley Parable, was ich sehr empfehlen würde, also es ist echt ein Spiel, von dem ich sage, das ist so clever, dass man es wirklich mal gespielt haben müsste. Also das wäre die klarere Empfehlung im Allgemeinen. Aber The Beginner's Guide ist das nicht nur das anspruchsvollere Spiel, glaube ich, sondern eben auch das Spiel, das, wenn man mit der Thematik was anfangen kann, das einem emotional und auf so einer Erkenntnisebene, vielleicht auch eine Erkenntnis über sich selbst, mehr gibt.
Ist das wertvollere Spiel, würde ich auch so sehen, ja. Es ist auch das Spiel, das durchaus mehrere Durchgänge rechtfertigt, weil man dann vielleicht, wenn man nach dem ersten Durchgang ein bisschen begriffen hat, worum es da gehen soll, das nochmal bewusster erleben möchte, nochmal drauf achten möchte, was da wirklich passiert, vielleicht dann auch nochmal alles sich anschauen will. Also es kann zum Beispiel 2 Stunden dauern, das Spiel durchzuspielen, wenn man es gibt einen Raum, da sind wie in Demon's Souls oder Dark Souls Nachrichten vermeintlich anderer Spieler am Boden zu lesen. Und es sind wirklich in einigen Räumen halt Dutzende. Und wenn man wie ich auf die Idee kommt zu sagen, ich will mal einfach gucken, was das ist und sie sich alle anschaut, dann dauert es natürlich länger. Und es ist auch inspirierend, finde ich. Deswegen, also dieses Beginner's Guide bezogen darauf als eine Einführung für vielleicht aspirierende Spieleautoren. Ich finde, das kann man echt in vielerlei Hinsicht durchaus so durchgehen lassen, weil es ist auch ein Friedhof großartiger kleiner Ideen, die vielleicht tatsächlich für wirkliche Spiele nie getaugt hätten, die aber in diesen Spielfragmenten, wo sie dann halt für 5 Sekunden irgendwo mal vorgeführt werden, etwas sind, wo man sagt so, boah, also es gibt ein Beispiel, nur ein Beispiel, ist wirklich ein winziger Spoiler, es gibt einen Winz-Level, da kann man nur rückwärts laufen. Und es gibt Botschaften an der Wand, die das referenzieren, indem man sagt, wenn man nur nach hinten sehen kann, wie kann man nur seine Vergangenheit sieht, wie kann man dann seine Zukunft erkennen? Das hat in dem Gesamtwerk entfaltet das hinterher eine größere Aussage, was übrigens auch ein Thema ist, was in dem Spiel zur Sprache kommt, das Gesamtwerk des Künstlers. Es ist aber auch eine clevere Idee, eine clevere Designmechanik, um mit der Steuerung eine Aussage zu tätigen und sie dann eben durch, also eine simple Mechanik wie das Einblenden von Text in dem Spiel auf einmal für den Spieler zu manifestieren. Also es ist wirklich ein Sammelsurium an cleveren kleinen Ideen, wo man auch einfach draus mitnehmen könnte, ganz profan, wie viel Wirkung man mit so simplen kleinen Spielereien und Experimenten entfalten kann. Also auch auf der Ebene finde ich es cool.
Definitiv. Und bei dem, wenn du es jetzt schon erwähnt hast, bei dem Level, wo man nur rückwärts laufen kann, und der geht nun wirklich 3 Minuten oder so. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, weil, wie du es vorher schon gesagt hast, sind alles nur Fragmente. Aber dann wirst du dort rein, und den Level fand ich auch sehr nett, der kommt auch relativ am Anfang, da wirst du dort reingestellt und du spielst diese ganzen Spielfragmente immer aus der Ego-Perspektive. Und das heißt, du steuerst halt mit WASD und mit der Maus guckst dich um. Und dann stellst du fest, okay, mit der Maus, ich kann mich oben gucken, aber wenn ich nach vorne laufen will, passiert nichts. Und dann denkst du im ersten Moment, okay, der hat noch nicht fertig geladen. Also auch da spielst du das Spiel so mit den Erwartungen des Spielers oder der Level mit den Erwartungen des Spielers. Und dann drückst du halt so ein bisschen, also zumindest mir ging's so, drückt man dann halt so, warum passiert da nichts, bis mal irgendwann die S-Taste für zurücklaufen drückt. Und dann sagt dir halt Davey Reedon, der Entwickler aus dem Off, ja, das ist ein Level, in dem man nur rückwärts laufen kann. Und das kommt halt, das so schön nahtlos dann auch, wenn du tatsächlich die Taste betätigst, nachdem du auch wirklich, also das ist vom Pacing her so schön abgestimmt, nachdem du halt wirklich vorher so 10 Sekunden dir überlegt hast, warum geht hier nichts und dann halt die Rückwärtstaste mal bedrückst, dann bekommst du die Bestätigung auch innerhalb dieses Spiels, also nicht, das ist nicht nur ein Spiel über ein Spiel oder eine Erzählung über ein Spiel, sondern es funktioniert auch als eigenständiges Spiel in der Hinsicht ganz fantastisch. Weil dann sofort sich der Erzähler einschaltet und sagt, ja, du hast rausgefunden, wie dieser Level hier funktioniert. Das fand ich echt nett gemacht.
Ja, also wirklich, deswegen, ich sag ja, also es ist in der Hinsicht, finde ich, ist es inspirierend. Es hat viele Gedankengänge, die auch, finde ich, auf so einem eher ganz normalen, also nicht auf dieser Metaebene ablaufen, die aber trotzdem interessant sein können, das mal so zu hören, diese Betrachtung. Er spricht einmal über die Limitationen der Source Engine und wie also das Werkzeug den Künstler auch und sein Werk so ein bisschen mitbestimmt. Das ist ganz interessant, einfach nur das so, wie das ausgedrückt wird, wie es erzählt wird und wie du es hautnah direkt in diesem Spiel dann auch erfahren kannst. Das fand ich auch irgendwo durchaus nett, also sogar auf diesem ganz, ganz grundlegenden Ding. Oder es gibt einen Level, da sage ich jetzt nicht wie, aber der hat eigentlich eine andere Funktion in der Erzählung, die kann man aber auch einfach ganz profan sehen als ein Ausdruck davon, wie irrsinnig viel Arbeit und Komplexität im Hintergrund stattfindet, die der Spieler nie zu sehen bekommt. Es gibt das Thema, dass aus Fehlern, aus Glitches per Zufall auf einmal etwas Neues, eine Mechanik entstehen kann, die einen viel größeren Wert hat, was in der Spieleentwicklung ein Dauerthema ist, dass viele richtig coole Sachen einfach eigentlich erst durch einen Fehler entstehen, wo dann jemand sagt, so, das ist aber eigentlich geil, das sollten wir eigentlich so einbauen oder so ähnlich einbauen und so weiter. Also selbst auf der Ebene finde ich es durchaus gewinnbringend.
Definitiv. Und wenn wir jetzt vorher, um vielleicht da noch eine kurze Überleitung zu machen und noch eine letzte Empfehlung loszuwerden, also man kriegt hier bei uns jetzt quasi 3 Wertschätzungen zum Preis von einer. The Stanley Parable hat der Davy Reedon, also der jetzt The Beginner's Guide gemacht hat, ja zusammen mit dem William Pugh, wird er, glaube ich, ausgesprochen, gemacht. Und dann sind die so ein bisschen ihre getrennten Wege gegangen. Dann hat der Davy Reedon eben das Beginner's Guide gemacht und der William Pugh hat gemacht ein Spiel, dessen Namen ich mir verdammt nochmal nicht merken kann. Und wir haben ihn jetzt wirklich häufig genug im Gespräch zwischen uns schon gemacht, weil wir gesagt haben, oh, dann, das können wir auch noch ganz kurz und so weiter dazu nennen. Und ich kann mir dieses Spiel immer nur als Dr. Kalaschnikow merken. André, wie heißt es richtig? Es geht einfach, ich habe immer Dr. Kalaschnikow im Kopf.
Ja, jetzt hast du mein Gehirn gerade kaputt gemacht, verdammt nochmal. Doktor, wie heißt denn der Doktor wirklich? Dr. Langeskov. Nein, ach, Dr. So. Langeskov, The Tiger and the Cursed Emerald, A Whirlwind Heist heißt das Spiel.
Genau, also das ist sozusagen das, was der William Pugh, der Co-Autor von Stanley Parable, nach Stanley Parable gemacht hat. Und das gibt es, sollte man an der Stelle aussagen, ist auch nicht mehr das Neueste, aber ich hatte tatsächlich auch bis vor einem halben Jahr, bis es mir der Wolfgang Walk erzählt hat, hatte ich davon gar nichts gehört, das ging komplett an mir vorbei und das gibt es umsonst bei Steam. Das ist ein, ich würde mal sagen, humoriger, einstündiger Walking Simulator, der eher in die Stanley Parable Richtung geht und der kostet nichts.
Also eine Stunde ist allerdings schon großzügig.
Also ich glaube, ich hatte eine Stunde. Aber gut, ich habe mir auch viele Sachen angeguckt und ausprobiert. Also was heißt ausprobiert? So viel kann man ja nicht machen. Aber ja gut, eine Dreiviertelstunde kann man es wahrscheinlich auch machen. Oder eine halbe?
Also ich habe, glaube ich, 30 Minuten gebraucht.
Ah, okay. Also ich hatte
nicht das Gefühl, dass ich mich beeilt habe. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr kurz. Netter Happen für zwischendurch. Und du hast schon gesagt, es ist wirklich viel, viel näher an The Stanley Parable dran. Also da geht es darum, du kommst halt als Spieler sozusagen jetzt in ein Spiel rein und hier ist das Spiel repräsentiert, also es ist wieder Ego-Perspektive, man läuft da rum und ist repräsentiert wie so eine Bühnenshow. Also du kommst in das Spiel rein und jetzt stellst du aber fest, du bist sozusagen noch hinter den Kulissen des Spiels und das Spiel sagt dir, ja sorry, jemand anders spielt das Spiel schon, du müsstest kurz warten. Und dann geht da einiges schief und du musst helfen, dass dieser Spielablauf für den Spieler, der schon das spielt, was du eigentlich spielen wolltest, ja, reibungslos abläuft. Und du hörst in einer Form von Mauerschau immer nur, was in dem eigentlichen Spiel gerade vor sich geht, kriegst es aber nie zu sehen.
Ganz genau. Und also ich fand's nett, ich fand's nicht auf dem Niveau von Stanley Parable jetzt, aber wie gesagt, das kostet halt auch nichts. Also der Download, den sollte wirklich jeder, der das hier gerade hört und der es noch nicht kennt, einfach mal machen und da einfach mal reinspielen. Und der Grund, warum wir das so ein bisschen auch zusammenpacken, diese Wertschätzungen von drei Spielen, auch wenn Beginner's Guide jetzt tatsächlich die Hauptrolle sozusagen spielt, ist, ich finde das wirklich interessant, wie angefangen mit Stanley Parable, wo zwei Autoren dran sitzen oder dran gesessen haben und diese Sorte Spiel gemacht hat, die Stanley Parable nun mal ist, und sich anzugucken, wie das weitergeht. Der William Pugh macht danach das Dr. Kalaschnikow. Ich kann es mir schon wieder übrigens nicht merken. Also ich glaube, das ist ja ein, du könntest es mir 10-mal ins Ohr brüllen und ich hätte danach immer noch Dr. Kalaschnikow im Ohr. Also der geht hin und macht was sehr in diese Richtung geht, auf einer kostenlosen Ebene tatsächlich, während der Davy Reedon was völlig anderes macht, was aber sich immer noch so in diesem gleichen Erzähl-Walking-Simulator-Genre zumindest so ein bisschen abspielt. Aber wie nach dem Erfolg von The Stanley Parable, um es so auszudrücken, die beiden Autoren so völlig zumindest vordergründig, völlig unterschiedliche Wege gehen. Also ich empfinde das tatsächlich als drei Spiele, die man idealerweise hintereinander spielen sollte. Weil ich glaube, dann erschließt sich was. Nicht jetzt, weil die Spiele untereinander zusammenhängen, wie jetzt so, was weiß ich, eine Mass Effect 1 bis 3 und wo man den Vorgänger kennen sollte, sondern weil man dann tatsächlich, glaube ich, was über die über das Werk eines Künstlers oder in dem Fall über das Werk von zwei Künstlern sagen kann oder zumindest drüber nachdenken kann. Das ist interessant.
Also du hast ja vorhin schon angesprochen, der Davy Reedon scheint ja auch nach Stanley Parable erstmal in so eine Art Depression verfallen zu sein. Und das Beginner's Guide ist so auch ein bisschen Produkt dieses Extremzustandes, den er da durchlaufen hat emotional. Und bei dem Dr. Langeskov von dem William Pugh hat man das Gefühl gehabt, das war einer, der eher gut gelaunt aus der Sache rausgegangen ist und sich gedacht hat, er macht noch mal so ein Encore. Oder vielleicht hat er das auch schon noch in der Hinterhand in der Schublade gehabt und hat gedacht, er stellt es jetzt mal raus, nachdem das Ganze so populär geworden ist.
Das kann ja sein, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Selbst wenn das so war und wenn man das jetzt vielleicht irgendwie nachlesen kann, dass er das noch irgendwo in der Schublade und so hat. Aber die Wirkung, die ist jetzt einfach auf den Spieler oder den Zuschauer, weil so viel spielen kannst du in den Dingern ja nicht, entfaltet, ist halt eine so unterschiedliche bei Davy Reedon auf der einen und bei William Pugh auf der anderen Seite, dass es echt spannend ist, sich das anzugucken. Es ist halt was völlig anderes, was die danach gemacht haben. Und selbst wenn er das schon in der Schublade hatte, aber er hat es halt immer noch rausgestellt. Also der Kontrast ist halt wirklich super interessant. Aber gut,
ja, dann, absolut.
Ja, aber auch dann. Also das vielleicht noch immer hinzugesagt, wenn man jetzt wirklich auf gutes Gameplay und so weiter steht, sind das nicht die Spiele, die man spielen oder die man jetzt sofort empfehlen wollen würde. Also man muss wissen, auf was man sich dort einlässt, bei allen drei von den Sachen. Aber wenn man sich drauf einlassen kann, wenn man entsprechend so ein bisschen prädisponiert ist, insbesondere bei The Beginner's Guide, dann können das sehr fantastische Erlebnisse sein. Und die in der Sequenz oder in ihrer Gesamtheit zu spielen, sagt halt was über das Wesen des Spielemachens und des Spiele-Designers aus, dass man in keiner AAA-Produktion, die mir jetzt gerade einfällt, irgendwie erkennen kann.
Ja, also das sind alle drei sind so schöne, intelligente Sachen. Also selbst das Dr. Langeskov, was wahrscheinlich unstrittig das Schwächste von den dreien ist, das ist super geschrieben, es ist toll gesprochen, es ist halt wirklich eine sehr, sehr angenehme, kurze Spielerfahrung. Also auch das ist eigentlich sehr cool. Es erinnert mich ein bisschen übrigens an, es gibt im Add-on zu Postal 2, da gibt es einen Gag, wo der Postal Dude in Begriff ist, eine Mission zu starten, und dann kommt eine Video-Zwischensequenz, wo der Producer des Spiels mit Vince Desi, dem Chef von Running with Scissors, telefoniert, und der sagt ihm so, was willst du machen? Nee, also dafür haben wir kein Geld. Und dann steigst du wieder in das Spiel ein, nach der Mission, und der Postal Dude erzählt dir so ein bisschen, dass das ja das Geilste ist, was er je erlebt hat, und das war die krasseste Mission seines Lebens, und du hast halt alles verpasst. Und das Dr. Langeskov ist so ein bisschen so das zu einem Spiel von 15, 30 Minuten ausgearbeitet.
Das stimmt. Ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Oder gibt es noch was du unbedingt loswerden willst? Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht so eine Podcast, so eine Sonntagspodcast-Diskussion draus machen und dann am Ende trotzdem irgendwie die Hälfte spoilern.
Nee, also bei Beginner's Guide oder sowas habe ich ja gedacht, ich wäre schon fast versucht gewesen, das zu machen. Das wird es wahrscheinlich vielleicht sogar hergeben. Vielleicht nicht ganz so die monumentalste Sonntagsfolge, aber so anderthalb Stunden, glaube ich, hätten wir damit vollgekriegt.
Das glaube ich auch. Ich fand's tatsächlich, oder finde es tatsächlich so ein bisschen schade, dass man an der Stelle natürlich immer wieder sagen muss, wer es noch nicht gespielt hat und noch spielen will, geht so unvorbelastet wie möglich ran, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass wir es in irgendeiner Form da entzaubert haben heute. Wir haben da echt aufgepasst. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt unseren Hörern sagen könnten, ihr spielt das jetzt alle mal bis in der Woche und dann machen wir einen Podcast mit Spoilern dazu. Weil ich glaube, da wird echt, also das ist halt echt ein Spiel, das wird halt echt eine Diskussion hergeben auf einer Ebene, wie man sie über die meisten Spiele einfach nicht führen kann.
Das stimmt. Das können wir nicht machen, aber wir können ja sagen, ihr könnt es ja alle spielen bis Januar und dann machen wir mal eine Folge darüber.
Darüber ließe sich zumindest diskutieren. Lass mal schauen. Wir gucken einfach mal, was das Feedback auf diese Folge ist. Das war jetzt nicht die Otto-Normal-Wertschätzung. Ich hoffe allerdings trotzdem, dass sie euch gefallen hat. Bedanke mich an dieser Stelle wie immer dafür, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ihr seid fantastische Menschen, aber das wisst ihr ja ohnehin schon. Und würde sagen, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, es kommt immer noch die Weihnachtsbonus-Episode, die, so Gott will, und André ist rechtzeitig fertig kriegt, am 24. bei euch im RSS-Feed auftaucht, auf der Webseite ist, bei Patreon ist. Aber falls ihr am 24. schon andere Sachen zu tun habt und wir uns bis dahin nicht mehr hören und ihr die Weihnachtsfolge vielleicht im Anschluss oder zwischen den Jahren hört, sagen wir beide, glaube ich, an der Stelle.
Dann kommt auch noch die Sonntagsfolge. Die kommt am 25.
Die kommt am 25.
Ja,
ja, ich habe jetzt so lange drauf hingeleitet, aber da musst du mich wieder unterbrechen, damit ich jetzt einfach noch frohe Weihnachten wünschen kann, falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören.
Ja, mein Gott, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Jochen Gebauer.
Also ich wünsche...
Ich wünsche auch übrigens fröhliche Weihnachten schon mal. Ja, auch guten Rutsch, falls ihr irgendwie eine längere Podcast-Auszeit nehmen solltet, warum auch immer man das tun sollte.
Ja, vielen Dank, dass du hier den Frosch in meinem Hals kurz überbrückt hast. Also ich bin offensichtlich auch unterhopft, also doppelte Unterhopfung hier. Dem Zustand müssen wir ein schreckliches Ende bereiten. An der Stelle dann, wie gesagt, auch von mir frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Habt sehr viel Spaß mit Freunden, mit der Familie, wie auch immer ihr feiern wollt. Und wir hören uns wieder, wie du schon gesagt hast, entweder am Weihnachtstag, am ersten Weihnachtsfeiertag oder spätestens nächstes Jahr, dann rutscht gut rein. Bis dahin.